Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Ich las kürzlich eine Geschichte. Da hat sich jemand furchtbar geärgert, dass einer auf dem Parkplatz der Wunder stand. Das ist, wie ihr wisst, der Parkplatz der Wunder, das ist das, wo steht Behindertenparkplatz. Und dann stellt sich einer drauf mit seinem Auto und steht völlig gesund auf. Ne? Das ist der Parkplatz der Wunder. Und der stand immer wieder, hat sich auf den Behindertenparkplatz gestellt. Und der war auch nicht davon zu überzeugen, dass er sich mal woanders hinstellt, woanders einen Parkplatz sucht. Und da hat derjenige einfach Folgendes gemacht, hat ihm einen Zettel unter den Scheibenwischer und hat gesagt, tut mir leid um den Kratzer in Ihrem Lack und so, Sie haben so komisch geparkt, ich bin nicht anders rausgekommen. Und dann hat der andere eine halbe Stunde lang nach dem Kratzer gesucht und keinen gefunden, aber er stand nie wieder da. Wo ist die Geschichte her? Von einer Seite im Internet, wo Leute Rachegeschichten erzählen. Ja, es gibt tatsächlich eine Seite, wo Leute Rachegeschichten austauschen. Wie ich mich an einem gerecht habe. Offensichtlich ist das ein Bedürfnis von uns Menschen, das ganz tief irgendwo drin steckt, es einem heimzuzahlen. Seltsam ist das schon. Es gibt wohl im deutschen Fernsehen wohl auch so Fernsehserien, die also bloß davon handeln, wie ich es dem oder der heimgezahlt habe. Wenn man plötzlich den Spieß umdrehen kann und einer, der uns immer so furchtbar geärgert hat und plötzlich ist der von uns abhängig, ne? Dann können wir das doch so richtig mal, warte mal, du kommst auch mal in die Lage. Sind wir doch als Menschen manchmal gemein, wenn wir jemand es heimzahlen können. So, und da genau hinein kommt jetzt unser heutiger Bibelabschnitt. Als Josefs Brüder begriffen, dass ihr Vater tot war, bekamen sie Angst. Sie dachten, hoffentlich ist Josef uns gegenüber nicht nachtragend, sonst wird er uns all das Böse heimzahlen, das wir ihm angetan haben. Darum ließen sie ihm mitteilen, dein Vater hat uns vor seinem Tod aufgetragen, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht und ihre Schuld, ja, sie haben dir Böses angetan. Nun vergib ihnen dieses Unrecht, sie dienen doch dem Gott deines Vaters. Also für die, die diese Vorgeschichte nicht so ganz im Hinterkopf haben, ja, Josef war in seiner Familie, hatte viele Brüder und war in seiner Familie etwas unbeliebt. Er war der Lieblingssohn des Vaters und der Vater, der Jakob, hat es auch nicht sehr geschickt angestellt. Ja? Wenn man also irgendwo 12 Söhne hat und einem davon immer die besten Klamotten kauft und der muss nicht arbeiten und die anderen, die müssen immer die Arbeit machen, das ist völlig klar, dass das zu Konflikten führt. Und in dem Fall führte es dazu, dass sie ihn irgendwann erschlagen wollten und umbringen. Und dann hat aber der eine, der Wort dann irgendwo, der Älteste hat gesagt, das wollen wir doch nicht tun, wir wollen nicht irgendwo einen Mord begehen und hat gehofft, dass er ihn irgendwo befreien kann. Was er aber nicht wusste, dass sie gesagt haben, okay, wir verkaufen ihn. Wir kaufen ihn als Sklaven, da kommen gerade so ein paar Händler dabei Richtung Ägypten. Wir verkaufen ihn, kriegen 20 Euro dafür und fertig ist die Sache. Und dann haben sie ihn, bis der Ruben zurückkam, der Josef retten wollte, hatten sie ihn verkauft. Und er war auf dem Weg nach Ägypten. 20 Jahre später etwa waren sie in der Lage, dass sie kein Getreide hatten. Und man hörte, in Ägypten gibt es Getreide. So, und da kamen sie hin und finden dort einen Vizekönig, einen Kanzler, der den Getreideverkauf organisiert. Und da dieser Mann, da sie den nicht kennen, dieser Ägypter, weil er natürlich ägyptisch gekleidet ist, von der ganzen Frisur und alles, hat kein Bart, ist glatt rasiert und so, erkennen sie ihn nicht, dass das Josef ist. Aber er erkennt sie sehr wohl. Und jetzt, weitere 17 Jahre später, inzwischen waren sie sogar nach Ägypten übergesiedelt und haben dort gewohnt, Weitere 17 Jahre später ist nun Jakob gestorben im Alter von 147 Jahren. Und jetzt sagen sie, was ist, wenn er jetzt freie Hand hat? Die ägyptische Geheimpolizei steht ihnen zur Verfügung. Irgendwann wachen wir morgens auf und sind nicht mehr am Leben oder so. Und so haben sie Angst. Verständlich, dass sie jetzt was erfinden. Aber als Josef das hörte, fing er an zu weinen. Da gingen seine Brüder zu ihm hin. Sie warfen sich vor ihm nieder und sagten, wir sind deine Knechte. Aber Josef sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich etwa Gott? Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Er wollte tun, was heute Wirklichkeit wird, ein großes Volk am Leben erhalten. Deshalb fürchtet euch nicht, ich werde für euch und für eure Kinder sorgen. Er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Ich habe mich gefragt, was bewegt denn Josef dazu, ihnen so großzügig zu vergeben? In der Luther-Übersetzung, die ja in Deutschland weit verbreitet ist, da wird dieser Abschnitt überschrieben mit Josefs Edelmut. Das ist so ein altdeutsches Wort, so Edelmut. Man möchte es in Fraktur setzen. Was ist das? Das heißt, er ist so ein edler Mensch, er kann gar nicht Rache nehmen. Ist es das? Ist es das wirklich, dass er so ein edler, gutmütiger Mensch ist, dass Rachegedanken ihn gar nicht erreichen? Oder kennt Josef das auch, dass er es gern mal anderen heimzahlen würde? Was mir an Josef auffällt, ist, dass er mehrmals in seinem Leben, wo er an wichtigen Entscheidungen steht, dass er nicht aus dem heraus handelt, was ihm gerade so in den Sinn kommt. Es gab in den Jahren, wo er da in Ägypten war, gab es ja schon so mehr Situationen, wo er in Gefahr stand, vom richtigen Weg abzuweichen. Das war, als er da von diesem Obersten, der Leibwache des Pharao, gekauft worden war, als er dort im Haus dieses Herrn Potiphar aufgestiegen war zum Obersklaven, als er im Grunde als Haushalter den ganzen Haushalt führte dieses Mannes, damit er sich um nichts mehr kümmern musste. Und dann hatte der eine Frau, die hat den Josef, ich fand ihn attraktiv, ne? So ein junger Sklave aus dem Ausland und der Mann ist oft nicht zu Hause. Und dann kam die Frau Potiphar auf die Idee, den Knaben kriege ich ins Bett. Naja, das wäre ja vielleicht unter Umständen für einen jungen Mann, bei einer reichen Frau, unter Umständen in der Lage auch attraktiv gewesen. Und dann sagt der Josef, sagt nicht, nee, du bist mir zu alt oder sonst irgendwas, sondern er gibt eine merkwürdige Antwort und sagte, ich würde mich damit doch gegen Gott stellen. Das wäre doch vor Gott nicht recht. Das wäre nicht nur irgendwo deinem Mann gegenüber Betrug, sondern es wäre auch Gott gegenüber Betrug, sagt er einfach so. Und ich frage mich, woher weiß er das? Die 10 Gebote, da wo dann heißt, du sollst nicht Ehe brechen, das war doch erst Jahrhunderte später, dass Gott es gegeben hat. Ist schon merkwürdig, oder? Dass wir öfter in der Bibel das finden, dass Menschen, die vom Geist Gottes geführt werden, dass sie wissen, was vor Gott recht ist, selbst bevor es die Gebote gibt. Andererseits ist es so, dass wenn die Menschen die Gebote kennen, aber den Heiligen Geist nicht haben, oft trotzdem die Gebote nicht halten. Also offensichtlich ist allein die Tatsache, dass die Leute die 10 Gebote halten, noch keine Garantie dafür, dass sie sie halten. Aber der Josef, der kennt die noch gar nicht, diese Gebote. Und trotzdem hält er sich dran und sagt, das wäre Unrecht vor Gott. Und auch hier antwortet er jetzt seinen Brüdern und sagt, ja, bin ich denn an Gottes Stelle? Der Satz, den dann Gott später dem Mose gesagt hat, dass Gott sagt, mir, meine Sache ist es, Vergeltung zu üben, nicht eure Sache, euch zu rächen, meine Sache ist es, hatte Gott noch gar nicht gesagt. Und Josef hat trotzdem schon so gehandelt. Und sagt, es ist nicht meine Aufgabe, das Unrecht in dieser Welt zu rächen. Weil wir meistens, wenn wir uns dann irgendwo aufraffen, es eben heimzuzahlen, wir schlagen ja meistens eine Mehrwertsteuer drauf, ne? Und sagen, der andere, der hat mir jetzt einen Kratzer ins Auto gemacht, also mache ich ihm drei. Die zwei Kratzer Zusatz, das ist die Mehrwertsteuer dann. Wir übertreiben dann. Und deswegen sagt Gott, überlass es lieber mir. Und Josef sagt, es ist nicht meine Sache, mich zu rächen. Also der wahre Grund, weshalb Josef so handelt, ist ein Wort, das hier wörtlich nicht vorkommt, aber sachlich genau das beschreibt. Er sagt, Gott ist mir zu wichtig, um gegen seinen Willen zu verstoßen. Gott ist mir zu wichtig, um die Beziehung zu Gott aufs Spiel zu setzen. Man nennt diesen Begriff, ja, Gottesfurcht. Das ist so ein Wort, das wird oft missverstanden, als wäre es Angst vor Gott. Nein, Gottesfurcht heißt, die Beziehung zu Gott ist mir so wichtig, dass ich sie durch nichts getrübt sehen möchte. Und das ist der wahre Beweggrund für Josefs Verhalten. Er sagt, ich würde doch gegen Gott mich stellen. Und welch einen Vorteil könnte ich auf dieser Welt jemals erwerben, wenn ich gegen Gott stehe? Und deswegen mache ich das nicht. Und deswegen ist er damals lieber ins Gefängnis gegangen, als irgendwo diesem Drängen der Frau Potiphar nachzugeben. Und hier sagt er, manchmal reizt mich vielleicht schon zu sagen, aber er sagt, nein, das tue ich nicht. Gottesfurcht hält ihn davon ab, Rache zu nehmen, weil ihm die Beziehung zu Gott so wichtig ist, dass er ernst nimmt, was Gott wichtig ist. Ein weiteres Element, das in dieser interessanten Geschichte, in dieser interessanten Sache vorkommt, ist, dass sie hier irgendwo Vermittler suchen. Das scheint sich durch diese ganze Josefsgeschichte durchzuziehen, der Wunsch nach einem, der vermittelt. Zuerst suchen sie so einen Vermittler. Es heißt ja, sie schickten jemand zu Josef, um ihm zu sagen, dein Vater hat gesagt. Ne? Also ich meine, wenn man einen Bruder hat und schickt erstmal Boten, da ist ja schon irgendwas in der Beziehung nicht so ganz, wenn sie eine Schwester haben und wollen mit der nicht sprechen und schicken einen Brief über einen Anwalt, dann ist irgendwas faul, oder? Also sie schicken andere vor und sagen, lieber Josef, deine Brüder haben eine Nachricht für dich. Und dann nicht nur das, sie kommen noch mit einer zweiten Vermittlung, sie bemühen die Fürsprache des Jakob, des Vaters, der gar nicht mehr lebt. Das hat den Vorteil, das kann keiner überprüfen, ob das stimmt, ob er das jemals gesagt hat. Ne? Man kann einem Toten, kann man ja alles Mögliche in den Mund legen. Ne? Dein Vater hat gesagt, du sollst uns vergeben. Weil sie hoffen, dass das irgendwo den Josef beeindruckt. Aber merkwürdig, Josef sagt nicht, ja Jungs, komm, wenn der Vater das gesagt hat, dann mache ich das. Sondern im Gegenteil, er weint. Seltsam, oder? Warum braucht es gar keinen Vermittler? Es ist eigentlich ja gar kein Vermittler mehr nötig. Wenn sie genau zugehört hätten, es war 17 Jahre vorher, als Josef sich zu erkennen gab. Sie waren zum zweiten Mal in Ägypten, um Getreide zu kaufen. Er hat sie mal ein bisschen getestet, hat mal geschaut, wie sie heute reagieren. Er hat mal bewusst ein bisschen Konfliktpotenzial geschaffen zwischen ihnen, indem er einen ins Gefängnis gesteckt hat und gesagt, wenn er den rausholen wollte, müsste er wiederkommen und so. Ja, er wollte einfach mal sehen, was passiert, wenn sie jetzt irgendwo in solche Konflikte geraten. Und er hat festgestellt, sie haben offensichtlich ein bisschen was gelernt. Er hat Den Becher hat er bei seinem Bruder Benjamin in den Sack geschmuggelt und hat gesagt, so, der hat mir den Becher geklaut, der muss jetzt hier bleiben als Sklave und ihr könnt wieder heim. Und dann sagt der Juda, nein, ohne ihn gehen wir nicht. Und dann sagt der Juda, dann behältst du mich als Sklaven hier, damit der Benjamin wieder heim kann zu seinem Vater. Juda wäre also bereit gewesen, als Sklave in Ägypten zu bleiben, um seinen jüngsten Bruder Benjamin zu retten. Und damals hat sich Josef zu erkennen gegeben und hat gesagt, übrigens, ich bin Josef, ich bin der, den ihr damals verkauft habt. Und ich bin jetzt hier der mächtigste Mann nach dem Pharao. Und damals hat er gesagt, seid nicht traurig, seid nicht bekümmert, macht euch keine Sorgen darum, macht euch auch keine Vorwürfe, dass ihr mich verkauft habt. Ich meine, das ist eine Frechheit ohnegleichen, den eigenen Bruder zu verkaufen und hinterher dem Vater zu sagen, ein wildes Tier hat ihn gefressen. Und er sagt, macht euch deswegen keine Vorwürfe, denn Gott hat mich vorausgeschickt. Er sagt damit, die Vermittlung, die ihr wollt, dass da einer Fürsprache leistet und mich dazu bringt, euch zu vergeben, diese Fürsprache ist doch schon lang passiert. Das hat doch Gott schon lange gemacht. Gott ist doch der Fürsprecher für euch. Gott ist der, der euch am Leben halten will. Gott ist nicht irgendein weit ferner Gott, den ihr irgendwo mit ein paar Opfern zufriedenstellen müsst. Gott ist der, der Interesse an euch hat, der sich für euch ins Zeug gelegt hat, damit ihr am Leben bleibt. Und dafür hat er mich nach Ägypten geschickt, damit ich euch heute das Leben retten kann. Dieser Vermittler, den ihr sucht, ist doch schon lange da. Und deswegen ist diese Vermittlung gar nicht nötig. Und deswegen ist Josef so entsetzt, dass sie das immer noch nicht verstanden haben. Seid nicht zornig auf euch selbst. Gott hat schon gehandelt zu eurer Rettung. Gott selber ist der Vermittler. Da drängen sich uns natürlich Parallelen auf, bis in die heutige Zeit. Wie viele Menschen versuchen, Gott gnädig zu stimmen, indem sie alle möglichen Sachen machen, indem sie sagen, ja, ich esse das nicht, ich esse jenes nicht, ich opfere da und opfere dort, ich laufe zu Fuß nach Rom und rutsche die Treppe hoch, um Gott zu beeindrucken. Und Gott sagt, ist doch alles gar nicht mehr nötig, der Vermittler ist doch längst da. Die Brücke ist doch längst geschlagen, jetzt tu doch nicht so, als müsstest du mich irgendwie mit dir versöhnen. Es ist doch längst passiert. Und wir merken, wie wir mit hineingenommen werden, diese Spannung. Und Josef sagt, habt ihr es denn damals immer noch nicht verstanden? Vor 17 Jahren habe ich euch das erklärt. Ihr müsst nicht in Angst leben, ich tu euch nichts, Gott hat sich für euch eingesetzt. Er lernt noch etwas. Josef lernt, wer mit Gott lebt, der lernt, dem Handeln Gottes zu vertrauen. Ja, sagt er, ihr hattet Böses vor. Das finde ich ja interessant, dass Josef das ganz klar hier benennt. Er sagt, es war ein Verbrechen, was ihr gemacht habt. Punkt. Wir sind ja manchmal in der Gefahr, wenn jemand kommt und sagt, tut mir leid, ich habe da einen Fehler gemacht, ich habe dich verletzt und so. Ah ja, ist doch nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Nee, und eigentlich sind wir doch überzeugt, es war doch schlimm. Aber wir wollen uns halt so gönnerhaft präsentieren und sagen, ja, ist schon vergessen. Nein, Josef benennt es klipp und klar und sagt, ja, es war ein Verbrechen, was ihr gemacht habt. Es war böse. Ihr hattet böse Absichten und Josef weiß noch, wie sie da oben ins Wasserloch geschmissen haben und oben verhandelt haben, den bringen wir um. Ihr hattet böse Absichten, aber Gott hat Gutes draus gemacht, sagt er. Es war Gott, der das Böse, was ihr vorhattet, zum Guten gewendet hat. Das ist der Grund, warum ich bereit bin, euch zu vergeben, weil Gott Gutes draus gemacht hat, weil Gott Gutes vorhat. Er beschönigt nicht, was sie damals getan haben, er verharmlost es nicht, aber er sagt, Gott hat es zum Guten gewendet. Und was Josef hier schon andeutet, ist etwas, was wir dann auch später, sehr viel später, in der Passionsgeschichte bei Jesus allmählich verstehen. diese Berichte in den Evangelien, die verlangen uns ja auch einiges ab. Jedes Jahr in der Passionszeit schauen wir uns das an, wie also fromme Leute Meineide ablegen, wie sie Zeugen bestechen, damit sie falsche Aussagen machen, wie also sie Jesus über die Klinge springen lassen wollen, um ihre Macht zu sichern. Das ist ja so viel Bosheit, die da offensichtlich wird. Wie ein Pilatus, der erkennt, der Mann hat keine Sünde, der Mann muss freigelassen werden, der hat all das, was ihr ihm vorwerft, nicht getan. Und dann knickt er ein und lässt Jesus umbringen. Das ist doch finsterste Bosheit an einer Ecke bis zur anderen. Und über dem steht, Gott hatte damit Gutes vor für uns. Dass Jesus nicht als trauriges Justizopfer damals leider gestorben ist, sondern als Opfer für unsere Sünden. Dass der Unschuldige ganz bewusst sein Leben gegeben hat für uns. Deswegen wird das nicht besser, was Pilatus und der Hohe Rat und die alle gemacht haben. Es ist ein Verbrechen. Und trotzdem hat Gott durch all das Böse hindurch Gutes bewirkt. Und wir merken schon bei diesem Gedanken, dass es gefährlich ist. Und wie Paulus ja auch den Römern schreibt und sagt, meint ihr jetzt, wenn wir Böses tun, das wollen wir umso mehr Böses tun, damit Gott Gutes draus macht. Oh, dann lasst uns anfangen, Verbrechen zu begehen, damit Gott Gutes draus macht. Und er sagt, nein, 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 niemals. Wie kann man nur so denken? Aber er weiß, dass Gott es kann, aus bösen Absichten noch Gutes machen. Und Josef merkt hier etwas, er gibt hier etwas weiter und sagt, merkt ihr, wie Gott handelt? Staunt ihr, was Gott tut? Wie Gott aus bösen Dingen, die uns furchtbar ärgern und die anderen wirklich Unrecht tun, noch Gutes macht? Er will sie dafür gewinnen und sagt, ihr habt Gutes erlebt. Böses beabsichtigt, Gutes erlebt. Aber nochmal zu der Frage, warum weint Josef eigentlich? Warum weint Josef, als seine Brüder ihm diese Botschaft schicken, dein Vater hat doch gesagt, vergib ihnen. Weint er, dass sie ihm so viel Bosheit zutrauen? Und denkt, eigentlich müsstet ihr mich doch kennen, dass ich so ein edelmütiger Mensch bin, der so großzügig ist. Ist es das der Grund? Oder weint er, weil sie so lange gebraucht haben? Man muss sich ja vorstellen, er hat sich vor 17 Jahren, hat er sich ihnen zu erkennen gegeben. Vor 17 Jahren hat er ihnen gesagt, ich trage euch das nicht nach. Habt keine Angst, seid nicht länger zornig auf euch selbst. Und jetzt, 17 Jahre später, nachdem der Jakob gestorben ist und sie miteinander dann nach Israel gereist sind, um dann Jakob zu begraben und wieder zurückkommen, nach 17 Jahren, das erste Mal in dieser ganzen Geschichte, dass sie persönlich Josef um Vergebung bitten für das, was sie gemacht haben. Ich meine, das waren vorher schon so bestimmt so 22 Jahre von dem Zeitpunkt, wo sie ihn verkauft haben, bis er sich zu erkennen gegeben hat. Ja, Josef war ja 17 sowas, als er seine Träume hatte. Und als er dann König wurde oder so Vizekönig da in Ägypten, war er 30. Und dann waren die ersten 9 Jahre waren schon rum, dann die fetten Jahre und die mageren. Und da war er fast 40. Und in der Zeit über 20 Jahre und dann nochmal 17 drauf. Das sind 37, 38 Jahre, seit die das gemacht haben, das erste Mal, dass sie sagen, Josef übrigens, vergib uns, was wir damals gemacht haben. Wie lange halten wir Menschen das eigentlich aus, bis wir irgendwo mal um Vergebung bitten, oder? Kein Wunder, dass er Josef weint. Oder weint er vielleicht, weil es ihnen immer noch so schwer fiel, Vergebung anzunehmen? Er hat doch schließlich damals schon gesagt, seid nicht länger zornig auf euch selber. Gott hat doch zu eurem Heil, zu eurer Rettung gehandelt. Jetzt nehmt's doch einfach an. Eine spannende Frage, was ist denn einfacher? Vergebung zu gewähren, einem Menschen zu sagen, ich trage dir das nicht mehr nach, ich vergebe das dir, auch wenn du mir wehgetan hast? Oder ist es einfacher, das anzunehmen, zu sagen, ja, ich darf diese Vergebung annehmen. Ich muss nicht länger mit diesem Schmerz leben, dass ich den anderen so verletzt habe. Er hat mir vergeben. Sie tun sich immer noch schwer. Sie können es nicht fassen. Wie geht's Ihnen damit, Barmherzigkeit zu üben, anderen zu vergeben oder auch mal die Vergebung anzunehmen? Wenn einer sagt, ich vergebe dir das, ich trage dir das nicht nach, dort einfach das stehen zu lassen und nicht zu denken, ja, vielleicht zahlt er es mir doch bei Gelegenheit mal heim. Josef weint mit den Schuldigen. Er leidet mit ihnen, weil er selber weiß, dass es nicht einfach ist, zu vergeben und weil es auch nicht einfach ist, Vergebung anzunehmen. Und er weint, weil er damit leidet. Und das ist auch ein Geheimnis, dass Jesus Mensch geworden ist, um sich in unsere Lage zu versetzen. Nicht nur, um unsere Strafe zu tragen, unseren Tod zu erleiden, sondern um sich auch hinein zu versetzen. Und Jesus weiß, wenn es uns schwer fällt. Und er weiß, was uns wehtut. Und er sagt, ich lasse dich damit nicht allein. Vielleicht gibt es Dinge in unserem Leben, die uns schwer fallen. Einem Menschen Vergebung zuzusprechen, zu sagen, nee, der hat mich aber so tief verletzt und es tut so weh. Und Jesus sagt, ja, ich weiß, wie weh das tut. Ich habe es gespürt dort am Kreuz, wie weh das tut. Und dann zu sagen, Vater, behalte ihnen diese Sünde nicht. Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Jesus sagt, ich weiß, wie das ist. Josef weint, bin ich überzeugt, weil er mitleidet. Weil er weiß als Mensch, wie schwer es ist, zu vergeben und Vergebung anzunehmen. Und deswegen spricht er auch so freundlich mit diesen Brüdern. Diese Brüder, die so ein merkwürdiger Haufen waren, als er sie zurückschickt, den Jakob zu holen damals, dann sagt er ihnen noch, streitet nicht unterwegs. Streitet nicht unterwegs. Da muss er wohl gut gekannt haben. Ne? Hat so oft genug erlebt und sagt, ja, aber er leidet mit ihnen, weil er sagt, dieser ganze Unfriede, der in euch ist, kommt daher, dass ihr euch schwer tut, um Vergebung zu bitten, Vergebung zu gewähren und die Vergebung wirklich anzunehmen. Da merken wir, wie wichtig es ist, dass wir gerade als Christen lernen, uns zu versöhnen. Und wir haben heute gelernt, versöhnen heißt nicht alles bagatellisieren, alles verharmlosen, sondern heißt Dinge ansprechen, Vergebung bitten, Vergebung zusprechen und Vergebung annehmen. Und darin liegt dann wirkliche Versöhnung. Amen.